NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Oktober 1995. Die Bekanntgabe der Verleihung des Medizinnobelpreises an Christiane Nüßlein-Vollhardt.
Also das ist schon eine Ehre natürlich. Man ist stolz drauf. Aber Gratulation dafür, dass ich eine Frau bin, habe ich es aber toll gemacht oder so. Das mag ich natürlich nicht.
Christiane Nüßlein-Vollhardt, eine sehr emanzipierte Frau, die es überhaupt nicht leiden kann, wenn das so rausgestrichen wird. Erste und bisher einzige Frau in Deutschland, die mit einem Nobelpreis in den Naturwissenschaften ausgezeichnet wird.
Wenn ich ganz pampig bin, dann sage ich, wir sind doch nicht minderbegabt oder so. Warum soll ich nicht einen Nobelpreis kriegen?
Manchmal ist sie pampig, wenn ältere Kollegen onkelig daherkommen, gutmeint, jovial. Auch wenn sie nicht den Nobelpreis bekommen hätte, ihre Grundlagenforschung ist in so vielen Gebieten von großer Bedeutung.
Dann wird man behandelt wie seine Nichte. Ne? Ach, das machst du aber nett, das ist ja goldig, ach wie süß. Ne? So. Das ist halt, in vielen Beziehungen ist es eben einfach falsch. Man wird behandelt als Nichte, wenn man eigentlich Kollegin ist. Ja, das ist das, was einen irritiert. Also wo man eigentlich auf gleichem Niveau ist. Und manche Leute lernen es halt nie und die müssen jetzt so langsam aus dem Job so rausrotieren und dann kommen neue nach.
An einer neuen Generation von Wissenschaftlerinnen arbeitet sie kräftig mit. 2004 gründete sie eine Stiftung, damit junge Forscherinnen Karriere machen können. Sie ist anspruchsvoll.
Das stimmt sicher auch. Ich habe hohe Standards. Und wenn ich die nicht erreiche, dann strenge ich mich sehr an.
Sie ist unglaublich neugierig und kann sich für ihr Fachgebiet absolut begeistern.
Das ist meiner Meinung nach auch die beste Methode, Nachwuchs zu begeistern, indem man die eigene Begeisterung teilt. Wenn man das wirklich verstehen möchte, wenn das eine Herzensangelegenheit ist, ja, das ist kein Job, das ist auch kein Hobby, sondern das ist eine, ich will nicht sagen eine Sucht, aber das ist schon so, ich möchte das verstehen, dann hat man auch den entsprechenden langen Atem. Ja.
Professor Matthias Hammerschmidt gehört zu diesem Nachwuchs, den Christiane Nüßlein-Vollhardt vor vielen Jahren begeistert hat. Längst ist er Professor für Entwicklungsbiologie an der Universität zu Köln. Aber Janni, wie er seine alte Professorin nennt, Janni war ganz viel für ihn und die anderen, die mit ihr arbeiteten.
Ich habe dann schon auch manchmal gedacht, es ist auch so ein bisschen meine, mehr als meine wissenschaftliche Mama, sondern sie war dann schon, ja, also sie ist, würde ich sagen, ganz und gar in der Forschung aufgegangen, inklusive dem Forschungsteam.
Ihr Forschungsteam hat sie bekocht. Im Advent großes Treffen bei ihr zu Hause, zusammen Plätzchen backen. Sowas mag sie sehr, erzählt Hammerschmidt. Eigene Kinder hat sie keine und sie war nur einmal kurz verheiratet. Ihre große Liebe heißt Drosophila melanogaster, Nichtwissenschaftlern auch als lästige Tau- oder Fruchtfliege bekannt. Christiane Nüßlein-Vollhardt ist mit Hilfe dieses kleinen Tierchens in den Wissenschaftsolymp aufgestiegen. Drosophila, sozusagen das Haustier der Genetiker, ist nicht nur klein und genügsam. Sie überträgt keine Krankheiten und sie vermehrt sich recht zügig, wodurch immer genügend Versuchsmaterial vorhanden ist.
Das war ein Objekt, was schon 1910 ungefähr berühmt wurde, durch einen amerikanischen Forscher Thomas Hunt Morgan, der gemerkt hat, dass man die relativ leicht züchten kann, halten kann. Damals haben die mit zerquetschten Bananen gefüttert in Flaschen. Und dann haben sie die ersten Mutanten entdeckt. Sie haben Fliegen entdeckt, die geänderte Strukturen in ihrem Körper zeigten. Und das war ganz spannend. Und dann hat man versucht rauszukriegen, wie das sich vererbt. Und dann hat sich die Fliege als das wunderbarste und beste Objekt der Genetik, der Lehre von der Vererbung, erwiesen.
Und deshalb hatte Christiane Nüßlein-Vollhardt viel vor mit Drosophila. Sie wollte herausfinden, wie funktioniert das eigentlich, dass aus einem Ei eine Gestalt wird. Woher weiß die Eizelle, was zuerst gebaut werden muss, damit nicht der Fuß plötzlich am Kinn hängt oder der Flügel auf der Nase sitzt? Wer hält die Baupläne für eine Gestaltbildung bereit und gibt Anweisungen?
Ursprünglich hatte ich mir überlegt, wie die Organisation der Eizelle ist. Also dass die Eizelle unstrukturiert ist und eine Morphologie oder eine Form aufweist, die in keiner Weise der Struktur oder dem Reichtum der Strukturen des sich darin entwickelnden Tieres, Lebewesens entspricht. Die Frage ist, wie kommt diese Komplexität zustande und welche Anlagen sind sozusagen schon in der Eizelle enthalten, also außer den genetischen Anlagen, also welche Stoffe sind schon in der Eizelle enthalten, die ihr unsichtbar, aber doch deutlich irgendeine gewisse Struktur vorgeben.
Antworten auf das Mysterium, warum wir so aussehen, wie wir aussehen, haben die Menschen schon in der Antike gesucht. Vermutet wurde der Bauplan in der Seele, Fehlanzeige, auch im Samen. Im Mittelalter glaubten die Menschen an einen göttlichen Architekten, bis dann endlich der weltberühmte Erbsenzähler Mendel die Forschung in die richtige Richtung lenkte. Also, wo steckt er, der Körpermacher?
Dieser Frage ist man in der Entwicklungsbiologie früher nachgegangen, indem man einfach versucht hat, Teile der Eizelle zu isolieren und zu versuchen, irgendwelche Stoffe darin zu finden, die eine gestaltbildende Funktion haben. Und das ist sehr schwierig, weil eben doch der Inhalt des Eis furchtbar komplex ist und so kompliziert, dass man eben mit den Reinigungen Schwierigkeiten hat und auch mit den Tests. Und wir haben uns dann damals überlegt, dass man einen Umweg zum Ziel kommen kann, nämlich indem man die Gene aufspürt, die diese Stoffe verschlüsselt tragen. Das heißt, die Informationen enthalten für bestimmte Substanzen, die dann diese morphogenetische Funktion ausführen.
Durch Mutationen, also veränderte Gene, ist sie fündig geworden. Nicht sie allein. Es gab noch zwei Männer, die ob der Sensation, dass eine Frau den Medizinnobelpreis gewonnen hatte, in der breiten Öffentlichkeit etwas in Vergessenheit geraten sind. Der Amerikaner Edward B. Lewis hatte sozusagen die Vorarbeit geleistet, worauf dann Nüßlein Vollhardt und Erik Wieschaus ihre Versuchsreihen aufbauten. Das begann 1978, da war sie 36 Jahre alt und Forschungsgruppenleiterin am neu aufgebauten Europäischen Molekularbiologischen Laboratorium in Heidelberg.
Man sagt, ich schaue gar nicht nach spezifischen Genen, sondern ich mache eine ungezielte Mutagenese, einfach indem ich die mit einer Chemikalie behandle, ohne irgendwelche Präferenzen, mache anschließend Inzuchtkreuzungen, also den Mendel, und schaue dann, ob ich bestimmte Veränderungen im Phänotyp, also im Erscheinungsbild, finde.
Hammerschmidt hat das zum Beispiel später dann auch mit Zebrafischen gemacht, dem zweitliebsten Haustier der Genforscher.
Und da hatten wir dann eben auch Mutanten drin, die hatten keinen Rücken mehr als Embryon, sondern die waren verbaucht. Die bestanden nur noch aus Bauch, da fehlte der Rücken. Oder wir hatten Mutanten drin, die waren verrückt, die hatten keinen Bauch mehr, sondern nur noch Rücken. Und das heißt also, ein verrückter Embryo, kann man davon ausgehen, der hat eine Funktionsverlustmutation in einem Bauchmacher. Und so findet man dann dieses bauchmachende Gen.
Also isolierte man die einzelnen Funktionen für den Körperbau.
Das war ein sehr faszinierender Prozess.
Nicht nur für die Forscherin, die wirklich hart am Erfolg gearbeitet hatte. Mit Fleiß und Ausdauer in ungezählten Stunden im Labor.
Wenn es zu schlimm wurde, haben wir uns natürlich auch Tricks ausgedacht, die die Arbeit erleichtert haben. Und das hat auch viel geholfen. Und im Grunde versucht man das immer. Und man versucht, Abkürzungen zu machen, wenn es geht. Und effektiv zu sein. Und das ist, glaube ich, ein wichtigerer Charakterzug als, sagen wir mal, Verbissenheit. Ich glaube, ich habe ein sehr großes Streben nach Effizienz. Möglichst wenig Zeit und Energieaufwand, möglichst viel rauszukriegen. Das gilt aber in allen Bereichen, das gilt auch beim Kochen.
Er hat ja auch Kochbücher geschrieben und so weiter. Eine hervorragende Gastgeberin. Wir durften dann auch unsere Familien mitbringen, dass es dann da so Laborfeiern gab bei ihr zu Hause. Naja, sie kocht gerne und auch sehr gut. Ja. Sie ist überhaupt sehr musisch, also sie singt hervorragend. Also sie könnte auch da eine Karriere machen. Ich glaube, sie spielt Querflöte, also sie hat sehr, sehr viele Talente.
Gefördert von den Eltern, aber auch sicher genetisch bedingt wissenschaftlich interessiert. Ihr Urgroßvater war der Chemiker Jakob Vollhardt, ein hohes Tier in der Wissenschaft, der unter anderem ein Standardwerk herausgegeben hatte, das für Jahrzehnte fester Bestandteil des Chemiestudiums war, der kleine Vollhardt.
Mein Vater war Architekt, meine Mutter hat Kinderbilderbücher gemalt, hat wunderbar Klavier gespielt. Wir haben alle ein Instrument gelernt. Ich fand das sehr schön. Ich habe Flöte gelernt. Ich spiele auch noch Flöte.
Sie hat vier Geschwister, da lernt man sich durchzusetzen und nicht gleich aufzugeben, hat sie einmal erzählt. Und all das sorgte dafür, dass ihre Forschungsreihe 1980 zum Erfolg führte. Also zu der Erkenntnis, dass vier Substanzen in der Eizelle dafür sorgen, dass es bei Lebewesen ein Vorne und Hinten sowie ein Oben und Unten gibt. Als dann 15 Jahre später am 9. Oktober 1995 das Telefon klingelte und ihr der Nobelpreis angekündigt wurde für Physiologie oder Medizin, wie er richtig heißt, eben für ihre Forschung über die genetische Kontrolle der frühen Entwicklung eines Embryos, da war das in der Öffentlichkeit die Sensation. Für sie aber doch keine ganz so große Überraschung. Viele ihrer Studenten dachten bereits ein Jahr zuvor, dass es nach so vielen anderen Preisen jetzt so weit wäre mit dem Nobelpreis. Aber da zeichneten die Juroren den Amerikaner Martin Rodbell aus, der damals schon sehr alt war. Als Christiane Nüßlein-Vollhardt ein Jahr später vom König von Schweden zur feierlichen Zeremonie in den großen Saal des Stockholmer Konzerthauses geleitet wurde, da war sie 52 Jahre alt. Ziemlich jung für diese höchste Auszeichnung in der Wissenschaft. Aber Janni, wie Hammerschmidt sie nennt, sei da nicht so eine, die deswegen völlig aus dem Häuschen ist.
Sie kann, obwohl es ihr wichtig ist, relativ schlecht mit Lob umgehen. Ist mir jetzt wieder so aufgefallen, ich denke, der Nobelpreis oder die Preise, die sie bekommt, bedeuten ihr sehr viel. Sie ist aber eher Understatement. Da gibt es schon Leute, die habe ich das Gefühl, die beweihräuchern sich, die sind sehr stolz auf sich und was sie erreicht haben. Das werden sie bei Janni nicht finden. Die ist eher bescheiden geblieben und auch mit beiden Füßen am Boden geblieben. Also das ist, jetzt haben sie den Nobelpreis, was machen sie denn damit? Ja, und ich dachte dann, wie gehen sie mit um? Jetzt kann ich mir endlich ein neues Auto kaufen. So, auch mal eine Antwort.
Also kaufte sie sich einen neuen Wagen und blieb bis 2014 Direktorin des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen. So einen Job hatte sie immer gewollt.
Ich habe gesagt, ich will unabhängig sein. Und dann sucht man natürlich auch eine Stelle, die möglichst gut ausgestattet ist. Ich bin dann mit 42 Direktorin am Max-Planck-Institut geworden. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Stelle. Das heißt, man hat keine Lehrverpflichtung, man kriegt Forschungsmittel in angemessener Höhe, man muss sich nicht ständig darum bewerben und das beinhaltet natürlich eine Riesenverpflichtung, dann auch was hinzulegen. Nicht? Es hat mich am Anfang auch sehr belastet, wie ich diesen Job kriegte und die einzige Frau in unserer Naturwissenschaft war, dachte, hoppla, hoffentlich geht das nicht schief, dass ich mich blamiere vor meinen Kollegen, die bringt ja gar nichts.
2004 gründete sie die Stiftung, um sich noch mehr für Nachwuchsförderung zu engagieren. Immer wieder zeigte sich ihr, dass vor allem junge Frauen in der Wissenschaft benachteiligt sind, wenn sie Mütter werden.
Also meiner Ansicht nach ist die Zeitnot ein Riesenproblem. Und die Zeitnot ist natürlich besonders stark, wenn die Frauen Kinder haben. Und dann sagen die natürlich, die Männer müssen auch anpacken. Aber das ist natürlich auch keine wirklich gute Lösung, dass man, wenn man die Kinder endlich im Bett hat, dann in der Küche putzt zusammen mit seinem Mann. Und deswegen habe ich diese Stiftung gegründet, weil ich sagte, die Frauen, die Kinder haben wenigstens, sollten unbedingt lernen, sich eine Putzfrau anzuschaffen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen und der Tag hat nur 24 Stunden.
Deswegen sollen die Stipendiatinnen das Geld in Haushaltshilfen und Kinderbetreuung investieren, um dann den Kopf frei zu haben für ihre Doktorarbeit oder Forschungsprojekte. In der Max-Planck-Gesellschaft hat sie die erste Kinderkrippe gegründet und für Matthias Hammerschmidt, ihren ehemaligen Mitarbeiter, ist das in seinem Institut in Köln auch ein Thema. Wenn lange Konferenzen anstehen, wird für Kinderbetreuung gesorgt.
Ein guter Wissenschaftler oder eine gute Wissenschaftlerin, das ist Herzensangelegenheit, das ist Neugier und man auch selbst bei Multitasking bedeutet das, dass man irgendwo anders Abstriche macht. Ja? Und das hat sie dann schon so klipp und klar formuliert, dass sie sagt, hier, es ist schwierig, das zu kombinieren. Ja? Und es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Deswegen hat sie ja dann da auch die Stiftung gegründet. Ich habe erlebt, klappt das prima.
Bald ist sie 78 Jahre alt, aber mit einer Pensionsgrenze hat sie nicht viel am Hut. Sie forscht weiter und leitet heute am Max-Planck-Institut in Tübingen eine große Emeritus-Forschungsgruppe. Sie hat sich auch das zweite Haustier der Genetiker zugelegt, den Zebrafisch. Auch ihn mag sie sehr, weil er ein Wirbeltier ist, das man aber nicht wie zum Beispiel eine Maus umbringen muss, um an die Embryos zu kommen. Die Fische legen ihre Eier in ein durchsichtiges Kästchen im Wasser, was Christiane Nüßlein-Vollhardt sehr freut, da sie blutige Angelegenheiten eher fies findet. Ihr Projekt heute ist Beauty-Forschung. Sie ergründet die Schönheit der Tiere.
Ich bin, glaube ich, schon jemand, der sich sehr stark an Schönem begeistern kann. Ich gehe auch gerne in Museen, sehe mir gerne Bilder an, finde einfach auch Tierschönheit einfach unglaublich faszinierend. Und wir arbeiten halt mit diesen Zebrafischen, die einfach schon allein, wenn man sie unter dem Mikroskop anguckt, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus, wie schön das ist.
Das war damals, als wir unsere Screen-Sachen publiziert haben, war das einzige Paper, was Development nicht haben wollte, weil die sagen, also das ist ja nur wirklich nicht so wichtig. Und das hat sie jetzt angepackt und hat das wieder so systematisch und so genial, würde ich fast sagen, analysiert, dass sie das in den besten Zeitschriften publiziert, jetzt seit Jahren. Ja, dass jeder denkt, was die Frau anpackt, das wird aber auch einfach zu Gold.
So wird es weitergehen. Forschen, singen, kochen, Freunde beköstigen, Bücher schreiben, vielleicht noch einmal etwas Spannendes entdecken, frei sein in den Entscheidungen. Egal, was sie macht, ihr größter Erfolg ist 25 Jahre alt und kann nicht getoppt werden.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an den Medizin-Nobelpreis für Christiane Nüßlein-Vollhardt, dessen Verleihung heute vor 25 Jahren bekannt gegeben wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.